ökonomische Rolle betreffend erfahren. Das darf man gar nicht, braucht man gar nicht leugnen. Aber alle Rechte, die da erworben worden sind, wer sich noch erinnert, die DKB hat immer den Kampf um Rechte auf die Fahnen geschrieben. Man muss sagen, der Kampf um Rechte war enorm erfolgreich. Alles, was sie da an Rechten zugesichert bekommen haben, sind Konzessionen im Interesse der Rolle, die sie spielen sollen. Die Staatsmacht hat nämlich in letzter Instanz Demokratie nicht deswegen gewährt, weil sie so demokratisch gesonnen gewesen wären. Oder weil sie es so klasse gefunden hätten. Oder weil sie Mitleid mit den armen Proletariern gehabt hätte. Sondern weil sie die Spaltung der Gesellschaft als eine beständige Gefahr für das, worum es in ihr ging, erkennen musste. Die Befriedung des Ladens war durchaus ein wichtiger Zweck. Belehrt wurde der Staat durch die Klassenkämpfe, dass er das Proletariat als einen gleichberechtigten Stand bei sich aufnehmen muss. Das heißt aber umgekehrt, dass alle Konzessionen, die gewährt worden sind, Konzessionen waren, die gewährt wurden im Interesse des Dienstes, den man von der Klasse sehen wollte. Und so sahen die Konzessionen dann auch aus. Das wäre jetzt der Einstieg in die weitergehende Überlegung, was hat es dem Proletariat denn gebracht? Der Jahrhundertfortschritt, der losgeht mit der politischen Emanzipation. Was hat es denn materiell gebracht? Gut, es hat eine ganze Menge Rechte gebracht. Und Rechte, was sind die? Vom Staat verordnete Schranken der Benutzung der Arbeitskraft durchs Kapital. Diese Schranken sind tatsächlich verordnet worden. Der Staat hat sozusagen im Interesse des Überlebenkönnens seiner Arbeiterklasse, im Interesse dessen, dass sie ihren Dienst sowohl nach der Seite der Fähigkeit wie nach Seite des Willens auch dauerhaft ausübt. Ja, die müssen aufhören, revolutionär gesonnen zu sein, und die dürfen nicht so entkräftet sein, dass sie ihre Funktionen nicht erfüllen können. Und sie müssen in der Lage sein, ihre Kinder großzuziehen. Im Interesse dieser Funktionen hat der Staat den Unternehmern Schranken ihrer Benutzung der Arbeiterschaft auferlegt. Sozusagen einen Kompromiss erzwungen zwischen dem Interesse des Ausbeuters und dem Interesse des Ausgebeuteten. Schöne Sache, so ein Kompromiss. Zwischen zwei Sachen, die eigentlich einen Kompromiss nicht vertragen. Man merkt ja schon, es ist ja schon in der Natur des Kompromisses, heißt so ein bisschen weniger Ausbeutung und dann reicht es doch für die Ausgebeuteten. Aber es ist sogar die Frage, ob man davon überhaupt reden kann. Denn was waren sie, die Rechte? Ja, die Rechte waren halt die Begrenzung der Arbeitszeit. Der 8-Stunden-Tag. Die 40-Stunden-Woche. Das Gesetz, dass ein Urlaub gewährt werden muss. Das Gesetz, was Arbeitsschutz betrifft. Mutterschutz meinetwegen. Und ähnliche Bestimmungen, die im Sozialgesetzbuch ja also 1000 Seiten ausmachen. Weil die Rechte von Anfang an gewährt wurden im Interesse der Funktion der Proletarier, waren sie auch entsprechend gezimmert. Sie haben der Benutzung des Arbeiters Schranken gesetzt. Aber Schranken, die zugleich nichts am Geschäft je verhindern sollten. Schranken sollten sein, aber Hindernisse für den Geschäftsgang sollten nicht sein. Deswegen waren alle Schranken auch entsprechend eingerichtet. Mit ein bisschen Geld lassen sie sich immer überwinden. Es gibt die Begrenzung der Arbeitszeit. 8 Stunden. Und dann gibt es die Möglichkeit, die Grenze der Arbeitszeit durch den Unternehmer zu überwinden, indem er einen Überstundenlohn bezahlt. Es gibt Gesetze zum Kündigungsschutz. Aber Kündigungsschutz soll nie und nimmer Kündigungen verhindern, wenn ein Betrieb meint, er braucht Kündigungen. Die Kündigungen werden mit einem Preis versehen, es kostet was, es müssen Abfindungen bezahlt werden. Und der Preis veranlasst auf der Seite des Arbeitgebers eine Kalkulation. Lohnt sich's, die Leute zu entlassen, wo es doch jetzt Geld kostet? Oder lohnt sich's, wenn es denn wirklich nur ein vorübergehender Einbruch im Geschäftsgang ist, ist es billiger, die Menschen über die Durststrecke hin beschäftigt zu halten und sie dann später wieder voll zum Einsatz zu bringen? Die Kalkulation wird ihnen aufgezwungen, eine gewisse Glättung des Rein-Raus soll erzielt werden. Was anderes soll die ganze Maßnahme gar nicht leisten. Also Schutzrechte, aber weil die Schutzrechte im Interesse der Funktion gewährt wurden, wurden sie gleich als Schranken erlassen, die dann doch nichts wirklich beschränken sollen. Und nicht nur das. Werden den Lohnarbeitern Rechte gegenüber ihrem Arbeitgeber eingeräumt? Werden sie mit Rechten beglückt? Wird aber gleichzeitig ihre Abhängigkeit von dem, der sie beschäftigen soll, von dem, der sie benutzen will, den Gewinn damit macht und deswegen die Lohnzahlung lohnend findet, wird diese Abhängigkeit nicht beseitigt, und die soll ja gar nicht beseitigt werden, dann sind die mit den Rechten beglückten Menschen immer vor die Wahl gestellt, ob sie sich nicht eigentlich schädigen, wenn sie Anspruch machen von ihren Rechten. Wer immer zu Überstunden verweigert im Betrieb, und dabei meine ich verweigert, nachdem er die 8 Stunden, die ihm der Tarifvertrag aufzwingt, sowieso schon hinter sich gebracht hat, der empfiehlt sich nicht bei seinem Chef. Und bei der nächsten Entlassung ist die Frage, wer zu den Leistungsträgern im Betrieb gehört und wer zu denen, die immer zu sehr auf ihre Rechte schauen. Auf einmal sind die Rechte Geschichten, die, weil sie an der Abhängigkeit nichts ändern, auch tatsächlich gar nicht eingeklagt werden können. Und es ist nicht nur eine Entdeckung von mir, es ist, ist seit 20 Jahren, seitdem ich BWL-Vorlesungen höre. Also höre ich schon ewig nicht mehr. Damals, wie ich welche gehört habe, habe ich schon lernen müssen, dass Professoren alle sozialen Schutzrechte unmittelbar als Fälle von Diskriminierung des jeweiligen Anbieters am Arbeitsmarkt besprechen. Frauen genießen Schutzrechte, Mutterschutz. Ja, das kostet sie den Umstand, dass sie immer zu niedrige Löhne gezahlt kriegen als die Männer. Rentner genießen ab einem bestimmten Alter, wenn sie lang genug in dem Betrieb sind, Kündigungsschutz. Heutzutage wird der Kündigungsschutz für die Alten als der Grund besprochen, warum sie keine Stellen mehr finden, wenn sie mal draußen sind. Diesen Menschen kann man nur noch dadurch helfen, dass man sie von dem lästigen Kündigungsschutz befreit, mit dem sie mal gesegnet worden sind. Man kann diese Äußerungen von Betriebswirtschaftsprofessoren als den Zynismus geißeln, der da drin steckt. Jeden Versuch, den Lohnarbeitern einen Schutz angedeihen zu lassen, gleich nach der Seite der Umkehrung zu lesen und sagt, nützt eh nichts, also lass den Schutz, lass die Versuche, die zu schützen, lieber weg. Es empfiehlt sich aber, die Sache mal nach der Wahrheit hinzulesen. Dann kommt da raus, diesen Stand schützen, das geht gar nicht. Es hilft gar nichts, die zu schützen. Jetzt haben sie ein Sozialgesetzbuch, das ist so dick. Und was bringt es ihnen? Je nach Stand der Nachfrage nach Arbeitern, können sie drauf pochen oder können nicht drauf pochen. Ja klar, wenn Vollbeschäftigung herrscht und immer mehr Leute nachgefragt werden, als auf dem Arbeitsmarkt zu finden sind, da kann man mal den ein oder anderen Anspruch stellen. Jetzt, 4 Millionen Arbeitslose, sind die ganzen Schutzrechte nichts mehr wert. In dem Staat ist das auch irgendwie klar. Denn er versteht, dass die Reproduktionsunfähigkeit dieser Klasse, die Unfähigkeit mit Lohn zu überleben, durch die Schutzrechte überhaupt nicht aus der Welt ist. Die Schutzrechte sind nämlich die eine Seite, die die politische Emanzipation gebracht hat, die die politische Emanzipation der Pflege dieser Einkommensart gebracht hat. Die andere Abteilung ist der Sozialstaat selber. Und da widmet sich der Staat, ohne den Unternehmern Beschränkungen aufzuerlegen, widmet er sich der Nicht-Überlebensfähigkeit dieser Klasse unter seiner Herrschaft. Er stellt sich dem Umstand, dass jedes Lohnarbeitsleben notwendigerweise zu Notlagen führt, in denen die Menschen sich nicht ernähren können. Und was macht er? Er sorgt dafür vor. Die Vorsorge, die da geleistet wird, ist allerdings eine, bei der schenkt der Staat den Proletariern keinen Pfennig und keinen Cent. Es ist kein Gewähren, das da stattfindet. Ja, wir, wenn schon die Unternehmer euch kein Leben sichern, der Staat sichert euch ein Leben. Nehmen wir den Satz, wie er ist, der Staat sichert euch ein Leben, wodurch? Dadurch, dass er der proletarischen Klasse kein Geld schenkt, sondern seine Gewalt leiht. Er zwingt sie zu einer Vorsorge, habe ich vorhin schon mal gesagt, zu der sie von sich aus wegen ihrer Einkommenshöhe gar nicht in der Lage sind. Und er zwingt damit, dass der Lohn, der an und für sich zum Leben nicht reicht, doch zum Leben reicht. Es ist wirklich erst der Staat mit seinen Zwangskassen, der den Lohn zum Lebensmittel macht, was er an und für sich nicht ist. Erst dadurch, dass der Lohn vom Staat zwangsbewirtschaftet wird, nämlich ein großer Teil, 40%, werden verstaatlicht und verausgabt an die jeweils anfallenden und unter den verschiedenen Definitionen aufgeführten Notfälle des Lebens. Der Staat nimmt den Leuten 40% des verdienten Lohns weg und zwingt sie zu einer Solidarität innerhalb der Klasse, indem nämlich immer die Beschäftigten, die Arbeitslosen, die Jungen, die Rentner, die Gesunden, die Kranken miternähren. Und alles immer aus ihrem Lohn und nur aus dem Lohn. Es ist nur eine Solidarität innerhalb der Klasse, die damit erzwungen wird. Und andere gesellschaftliche Stände werden mit der notwendigen Not, werden mit der Armut und Hilfsbedürftigkeit der Arbeiterschaft nicht belastet. Ja, in die Sozialkassen zahlen immer nur die rein, die dann auch zu den Sozialfällen zählen. Da hat man einen schönen Fortschritt erzielt. Die Zwangsbewirtschaftung des Lohns, der, ich habe es gerade schon gesagt, nur durch die Zwangsbewirtschaftung überhaupt zum Lebensmittel wird. Die Zwangsbewirtschaftung des Lohns, mit der die, die das Geld verdienen, für die sorgen, die in Notlagen sind, führt natürlich zu einem, zur Verallgemeinerung der Knappheit. Auch diejenigen, die verdienen, sind jetzt um einiges knapper dran. Und damit stiftet der moderne Sozialstaat, der den Proletarier, der dem Kapitalisten gegenübergestanden ist, abschafft, lauter neue Feindseligkeiten und Neidobjekte. Lauter neue Konflikte und Streits, nun aber innerhalb der Klasse. Ja, schöne Geschichte, heute liest man in der Zeitung, die Jungen beuten die Alten aus. Insgesamt noch ein schöner Unterpunkt. Von Ausbeutung ist in Deutschland nicht mehr die Rede, wenn es um die Wirtschaft geht. Lohn, dass über Lohnausbeutung stattfindet, das kann man sich höchstens noch in Fällen von Kinderarbeit und Indien vorstellen. Ansonsten hat Lohn und Ausbeutung nichts mehr zu tun. Abgesehen von dem Feld ist man mit dem Wort Ausbeutung schnell bei der Hand. Dass die Jungen die Alten ausbeuten, das leuchtet sofort ein. Und wodurch beuten sie die aus? Dadurch, dass sie die längst abgesenkten Renten kassieren, während die Jungen tatsächlich noch einmal eine Beitragserhöhung zugemutet kriegen.
Die Alten beuten die Jungen. beuten die Jungen.
Jetzt habe ich es falsch schon gesagt. Die Alten beuten die Jungen aus, ja. Und die Kranken beuten die Gesunden aus. Wer zum Arzt geht und einer sich eine zweite und eine dritte Diagnose holt, weil er Angst hat, es ist was übersehen worden, schon heißt es, er reitet auf die Solidargemeinschaft. Er missbraucht die Gesundheitskasse, die ja für so viel gar nicht zur Verfügung stehen kann. Die Arbeitslosen sind die Drückeberger, die die Arbeitenden ausbeuten. Und so tritt an die Stelle des alten Gegensatzes. Wenn man mehr Lohn will, muss man ihn von den Kapitalisten holen. 10, 15 neue Gegensätze, die immer nur die eigene Lage, das Schlechte der eigenen Lage, anderen aus derselben Klasse anlasten. Ich muss noch was über die Gewerkschaften sagen, ehe ich dann das Resümee über, wie steht denn jetzt eigentlich da der moderne Proletarier, ehe ich zu dem Resümee kommen kann. Die Gewerkschaften sind die Kampforganisationen der Arbeiterklasse. Wenn als Gewerkschaften gegründet wurden, war jedem klar, der Beitritt. Nur durch Kampf können wir unsere Lage korrigieren. Der Kampf hatte allerdings, ähnlich wie der politische um Anerkennung als vollwertiger Staatsbürger, der Kampf hatte allerdings auch bei den Gewerkschaften, vielleicht wussten es die ersten gar nicht genau, die sich halt überhaupt wehren mussten, aber er hatte immer die eigene Erwerbsquelle zum positiven Ausgangspunkt. Der Kampf war nicht einer gegen Verhältnisse, in denen man ausgebeutet wird. Er war nicht einer gegen eine wirtschaftliche Rationalität, in der die Vermehrung des vorgeschossenen Kapitals der Wirtschaftszweck ist. Sondern es war ein Kampf für die Lohnarbeit als Lebensmittel. Die Parole ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk, die beklagt sich, das ist eindeutig zu hören. Das ist die Klage, uns wird der gerechte Lohn vorenthalten. Uns wird ein fairer Anteil am Produkt vorenthalten. Aber dass man gar nichts anderes will, als einen gerechten Lohn für den Dienst, den man an der Bereicherung der anderen Seite tut, das steckt schon auch in dieser Parole von der ersten Regungen der Arbeiterbewegung drin. Deswegen haben sie Kämpfe durchgeführt, aber die Kämpfe hatten immer von Anfang an einen eigentümlichen Charakter. Die Gewerkschaften kämpfen dafür, dass ihre Erwerbsquelle als Lebensmittel taugt, die es an und für sich nicht tut. Sie kämpfen dafür, dass der Arbeitgeber mehr Lohn bezahlt an sie. Aber er soll es doch sein, der den Lohn bezahlt. Und deswegen hat die Gewerkschaft bei aller Notwendigkeit zu kämpfen, dann doch richtig systemnotwendig, nie die Härte und Konsequenz des Kampfes aufbringen können, mit der man einen feindlichen Willen wirklich bricht. Ist ja auch ganz klar. Wenn man die andere Seite zwingen will, dann aber will, dass sie einen morgen wieder beschäftigt, dann darf man ihr Geschäft nicht wirklich stören. Dann ist die Beschädigung des Geschäfts dann doch die Schädigung der eigenen Einkommensquelle zugleich. Deswegen hat der Kampf, den die Gewerkschaften geführt haben, immer ein Ziel. Das hat was Asymmetrisches. Ihr Kampf hatte immer das Ziel des Kompromisses mit der anderen Seite. Und das ist ein eigentümliches Kampfziel. Da tritt die eine Seite in den Kampf mit ihrem Interesse ein. Und die andere Seite tritt in den Kampf mit dem Interesse an einem Kompromiss zwischen dem eigenen und dem fremden Interesse an. Die andere Seite bringt auch die nötige Härte auf. Wenn sie sich dessen sicher sind, dass sie schon genug arbeitslose Hungerleider finden, die sie anstelle der Belegschaften einstellen können, die zum Streik entschlossen sind, dann sind die auch bereit, dann schmeißen sie die ganze Belegschaft raus und nehmen eine neue. Dann lassen sie auch die Gegenseite am ausgestreckten Arm verhungern, bis Not in die Haushalte so sehr einkehrt, dass sie zu Kreuze kriechen. Das machen die Arbeitgeber, und im Augenblick passiert sowas Ähnliches in Amerika mit den Hafenarbeitern. Ein echter, ernster Streik um Kaputtmachen der anderen Seite. Vorläufig ist der Streik übrigens von der amerikanischen Regierung verboten worden. Aber die Gewerkschaftsseite hat den Standpunkt, den anderen Willen brechen, dem anderen seine Mittel wegnehmen, eigentlich nie haben können. Und sie hat auch den Zweck nie gehabt, die Macht der anderen Seite zu brechen. Sondern sie hatten den Zweck, die andere Seite zu einem Kompromiss zu veranlassen. Und das weiß man auch und hört man auch, wer Gewerkschaftsverlautbarungen kennt, aus dem, wie die Gewerkschaften reden. Die Gewerkschaften sind Feinde des Maximalprofits. Da hört man raus, gegen den Normalen haben sie nichts einzuwenden. Sie sind Feinde der unnötigen Ausbeutung. Sie sind Feinde der Unternehmerwillkür. Und da hört man raus, den Beruf des Unternehmers, den Beruf aus einem Kapitalvorschuss einen Überschuss zu machen, dem setzen Sie keinen Protest entgegen. Sie machen einen Unterschied zwischen der Unternehmertätigkeit, die Sie billigen, und der, die Sie dann für Willkür halten, obwohl es die gar nicht gibt, die Willkür. Unternehmerwillkür ist eine notwendige Erfindung des Unterscheidungswillens der Gewerkschaft. Weil Sie einen Spielraum zwischen Geschäfte müssen gehen und Mehrlohn sollte doch auch gehen, weil Sie einen Spielraum postulieren, erfinden Sie die Differenz zwischen sachgerechter Unternehmertätigkeit und Unternehmerwillkür.